just want Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für und mit dir. Christian.
Hi.
Cool, dass du da bist.
Ich danke für die Einladung.
Christian ist schon länger mit der Footballerei verbunden. Stammgast bei unseren Partys.
Ja.
Daher weiß ich auch, dass du großer Tampa Bay Buccaneers-Fan bist.
Ja.
Und deswegen sitzt du heute hier, weil wir wollen unsere liebgewonnene Tradition fortsetzen, über alle NFL-Franchises mal zu sprechen. Wie sind sie eigentlich entstanden? Was waren die größten Erfolge? Was waren die größten Rückschläge? Was waren die größten Stars und so weiter? Und da bist du natürlich prädestiniert dafür. Wir werden jetzt über die Historie und Gegenwart der Tampa Bay Buccaneers sprechen. Falls ihr euch fragt, Kutsche, was hast du denn da eigentlich für einen Hut auf? Den habe ich geschenkt bekommen von Jan Henning. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ich wollte ihn euch einmal präsentieren, einen Anglerhut, weil Jan Henning mitbekommen hat, dass ich im nächsten Jahr meine große Angelkarriere wieder starten möchte und einen Angelschein machen möchte und so weiter. Und da hat er mir diesen Hut geschenkt. Vielen Dank dafür. Jetzt nehme ich ihn auch ab. Erzähl mal, Christian, wie bist du denn eigentlich Tampa Bay Buccaneers-Fan geworden?
Wie bin ich Tampa Bay Buccaneers-Fan geworden? Eine gute Frage. Also was wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich früher, also jetzt mit meiner, also damals Freundin, dann meine Freundin, Verlobte und Frau, wir kennen uns ja, und jetzt Mutter unseres Sohnes, im Prinzip früher bei den Hamburg Blue Devils waren, also schon ein bisschen Football verbunden, lokal Football verbunden waren. Da standen wir mal an der Sideline und haben die angefeuert und sowas. Und dann war sie ja dann ein Jahr in den Staaten gewesen und dann hat sich dann so ein bisschen die USA-Urlaubsleidenschaft entwickelt.
Mhm.
Und wenn man schon ein bisschen sich mit Football interessiert, dann guckt man ja mal, wo man hinfährt und wen man da so hat und wen man da so sieht. Und als wenn man gerne nach Florida fährt, dann guckt man ja auch da, dann hast du die Dolphins und die Buccaneers. Naja, und irgendwie bin ich dann wohl wahrscheinlich bei den Buccaneers hängen geblieben. Doch, das ist eigentlich die Geschichte dazu. Warum genau, weiß ich gar nicht. Das muss 2012, 2013 gewesen sein ungefähr. So, und da sind wir hängen geblieben.
Du hast ja sogar ursprünglich zwei NFL-Teams, ne? Du bist für die Buccaneers und hast auch eine große Leidenschaft, großes Herzblut für die Buffalo Bills.
Ja.
Dann hast du es dir ja nicht so einfach gemacht. Also zwei Teams ausgewählt, die jetzt nicht unbedingt dauerhaft vom Erfolg verwöhnt sind.
Nee, also das auf jeden Fall nicht. Das kommt aber wahrscheinlich daher, da wir, also wie gesagt, vom Dings hier kommen, vom Football in Hamburg und das, was die Hamburg Blue Devils damals gemacht haben und das, was wir da gemacht haben, ist ja die Geschichte, wo das alles ein bisschen herkommt, das College.
Mhm.
Und dann haben wir uns jetzt fürs College interessiert, so rum, und standen irgendwann mal vor diesem großen Stadion in irgendeinem Urlaub, wo wir nicht wussten, was es ist und was das soll vor allen Dingen.
Mhm.
Und dann hatten die Blue Devils damals die Musik in dem Intro mit drin oder den War Chant, den Florida State hat, in der Musik mit drin. Und das ist so, ich lasse mich dann auch gerne immer von sowas hinreißen.
Mhm.
Wenn die Farben toll sind, wenn die Musik toll ist oder sowas, oder das ist, da bin ich, da lasse ich mich dann gerne mal hinreißen. Und das war's dann irgendwie. So sind wir da hingekommen. Dazu kam dann, dass Björn Werner da gespielt hat. Also so ist das Interesse mehr geworden. Und dann hat man dann mal geguckt, was die NFL so macht. Denn NFL mehr so ein bisschen nebensächlich gelaufen. Und dann wusste man, hat man so ein paar Leute gehabt, die da gespielt haben. Dann waren die Drafts jedes Jahr. Und da sind dann halt, ich sag mal, die Buffalo Bills war E.J. Manuel, der auf dem College nicht so schlecht war, wie er dann in der NFL dann war. Oder halt nicht so gut war. Aber hat das gut gemacht, hat das einen vernünftigen Job. Also der hat das genau richtig gemacht. Deswegen die Bills. Und ich dachte mir immer, irgendwie im Unterbewusstsein habe ich die irgendwann mal in den 90ern im Super Bowl gesehen.
Ja.
Und da hatte mir mal irgendjemand mal zugesteckt, ich glaube auch auf irgendeiner Party, das lief in den 90ern mal bei der ARD, so ein Super Bowl.
Mhm.
Und das, ich weiß es nicht, habe ich einen davon gesehen? Völlig unbewusst, warum auch immer?
Ja,
vielleicht, also irgendwie so, da hängt das dran. Ja, und Tampa Bay dann natürlich, James Winston, der dann da natürlich hinging. Und also das ist so.
Also du bist großer Fan dieses Florida Colleges und verfolgst die Jungs dann auch in der NFL. Und da sind überdurchschnittlich viele, die du gut fandst, dann zu den Bucks oder zu den Bills gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal vier, wo ich auf jeden Fall dran geblieben bin und das mal ein bisschen verfolgt habe, dass jetzt nur noch einer spielt. Hm. Aber gut, das können wir
nicht. Du fliegst da ja auch immer noch rüber, ne? Du warst ja letztens wieder am College und hast dir dein Spiel live angeschaut.
Ja.
Auch alleine, so ein Männertrip quasi mit dir selbst. Finde ich großartig,
dass das du stimmt. Sowas also machst. Genau, letztes Jahr, war Frau und Kind ja schon mit, da waren wir in Miami, da war ich beim Auswärtsspiel in Miami gewesen, da war ich dann alleine gewesen. Und dieses Jahr hatte ich dann irgendwie die Auswahl irgendwie, oder ich musste mir ich wollte irgendwas machen und ich wollte da wieder hin. Da habe ich gesagt, scheißegal, fahr ich alleine. Geguckt, was die Preise, wie gesagt, nur Handgepäck oder sowas, dann geht das relativ schnell. Irgendwie schnell hin, dann dahin gedüst hier, ein bisschen war noch ein bisschen wild gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das erste Spiel war, an dem Wochenende, war es ja dann an der Ostküste der Hurricane da hochgezogen. Also haben wir so unterwegs das Spiel verschoben und verlegt und hin und her. Hätte vielleicht auch gar nicht stattgefunden. Ja. Aber Flüge waren gebucht, Hotel war gebucht und heutzutage kannst du ja alles per Internet machen. Kannst du stornieren und neu buchen und hin und her und mit Mary zusammen dann gemacht. Da haben wir dann telefoniert, als ich in Atlanta gelandet bin. Sie hat gesagt, hier, so, stopp, hier, nimm dein Auto, aber fahr nicht zur Küste, sondern fahr Richtung Süden und dann ist alles gut. Alles klar. Dann hatte sie die Hotels schon umgebucht und alles sowas. Also passt. Also,
sehr gut. Über die Faszination Buffalo Bills haben wir schon mal im NFL Boulevard gesprochen. Müsstet ihr mal ein bisschen runterscrollen, das müsste so bummelig Ende der Hashtag 60, Anfang der Hashtag 70 Folge sein. Jetzt wollen wir über die Tampa Bay Buccaneers sprechen. Historie und Gegenwart, schön, dass du da bist, Christian, an dieser Stelle. Ein Dank an König Pilsener.
Ein Champ. Und ein wusstest Champ. Du, dass das so mein Lieblingsbier ist?
Ist das so?
Ja.
Das musst du jetzt nicht sagen, aber cool.
Ja, also
Champ. Ja, Champ. Ich habe tatsächlich auch so ein kleines Fable für die Buccaneers, weil als ich damals Reporter war bei der BZ in Berlin, da bin ich für die BZ nach Florida geflogen ins Trainingslager der NFL Europe mit Berlin Thunder und da fand so ein Medientreffen im Raymond James Stadium statt, also das war das zweite NFL-Stadion, was ich dann auch mal in echt gesehen habe. Das war ganz cool. Und ich habe tatsächlich einen Super Bowl gesehen und da waren auch die Buccaneers dabei. Also als die Buccaneers gegen die Raiders gewonnen haben, damals in San Diego in der Saison 2002, da war ich auch dabei. Also von daher, ich mag die Buccaneers irgendwie auch. Ich kann halt mit Jameis Winston irgendwie so wenig anfangen. Ja. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Lass uns über die Historie sprechen. Die Tampa Bay Buccaneers sind ein sogenanntes Expansion-Team. 1974 haben sie den Zuschlag bekommen, übrigens gemeinsam mit den Seattle Seahawks in der NFL künftig an den Start zu gehen. 1976 war es dann soweit und ab da bestand die NFL aus 28 Teams. Also es ist nicht wie jetzt, dass sie aus 32 Teams schon immer bestand, sondern aus 28 Teams hat sie dann damals bestanden mit den Seahawks und mit den Buccaneers seit 1976.
Ja, genau, die Bucks waren die 27, da müssen ja die Seahawks wahrscheinlich die 28 gewesen sein, ja.
Der erste Besitzer dieser Franchise war Hugh Culverhouse, ein vermögender Steueranwalt und Immobilienmogul, der schon lange davon geträumt hat, eine Franchise zu besitzen. Er war auch sehr interessiert an den LA Rams damals. Ja,
genau, das hat nicht irgendwie so richtig funktioniert und hat dann, ich weiß gar nicht, wo das dann herkommt. Oder kriegt man ja von der Liga so ein bisschen. Ne? So, und die sagen immer, was
ja, klar, haben, die müssen kann, das kaufen.
So ungefähr, die müssen das kaufen. Und der hat das dann gekauft und er war dann halt der erste Besitzer der Buccaneers.
Er hat dieser Franchise ein Freibeuter-Piraten-Image verpasst. So sind sie ja auch heutzutage noch. Sie sollten die Liga in Angst und Schrecken versetzen. Das hat allerdings gar nicht geklappt. Also der Start ist richtig in die Hose gegangen bei den Buccaneers.
Ja. Genau, also der Start ging richtig in die Hose. Das war der erste Rekord, den sie in den Büchern hatten, dass sie die erste Saison mal entspannt mit 0-12 durchmarschiert sind. So, und das ging dann auch noch ein bisschen weiter, das ging bis rein ins zweite Jahr, dann bis zum Spiel in New Orleans, habe ich glaube ich gesehen und gelernt hier, da wurde dann einmal gewonnen. Also da kann man auch sagen, die ersten Punkte haben sie im dritten Spiel gemacht, das erste Spiel haben sie verloren gegen die Houston Oilers, naja, ein Start, der besser sein kann.
Die ersten 26 Spiele alle verloren, in nahezu der Hälfte dieser Spiele haben sie nicht mal Punkte gemacht und dann, du hast gesagt, im Dezember 77 gab es dann den ersten Sieg gegen die New Orleans Saints, die danach direkt ihren Trainer rausgeschmissen haben.
Oha, ne?
Also, okay. Großartig. Was aber auch daran lag, das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei den Houston Texans, die ja als letztes neues Team dazu kam, wurden sowohl die Seahawks als auch die Buccaneers nicht bevorzugt behandelt. Also sie haben Spieler bekommen, die sich in anderen Teams nicht durchgesetzt haben und waren jetzt auch im Draft nicht besonders weit vorne. Also es wurde erst später eingeführt, dass neue Teams dann auch bevorzugt behandelt werden bei ihrer Spielerauswahl. Der Head Coach, den sollten wir ansprechen, der erste, John McKay, der durfte trotz der Minusserie aber weiter fest im Sattel sitzen. Und das hat sich auch ausgezahlt, weil 79 dann, also nahezu kurz darauf, nachdem sie dann auch mal ein Spiel gewonnen haben, sind sie bis ins NFC-Finale eingezogen, die Buccaneers.
Und da haben sie nur verloren, weil sich der Quarterback im Spiel irgendwie, glaube ich, einen Bizeps gerissen hat. Ja. Also der hat sich in dem Spiel verletzt. Und dann, ja, wenn der Starting Quarterback fehlt, dann, ich glaube, in so einem NFC-Championship-Game,
ist doof.
Ist doof.
Und sind sie auch mal wieder ohne Punkte geblieben. Ja. 0-9 gegen die Rams verloren. Blieben aber Stammgast in den Playoffs.
Ja.
Auch 81 und 82 haben die Buccaneers Playoffs erreicht.
Da sagt man wohl, oder kann man so nachlesen, dass der gute Headcoach, den sie da hatten, der hat halt viel auf Defense gesetzt. War auch dann immer eine vernünftige Defense. Und so, ich sag mal so, der erste große Spieler, dem da aus der Defense, den man da, glaube ich, nennen kann, der ist der gute Leroy Salmon, Defensive End, war 1976 Pick Nummer 1 und sowas. Und der, um den haben sie wohl gut die Defense drumherum aufgebaut.
Ja.
Und der war der erste große, genau, das ist genau. Der war Defensive Player of the Year 79, war in seiner Karriere 6-mal im Pro Bowl. Und also.
Und den hast du ja auch nach der Karriere noch ein bisschen verfolgt, ne?
Ja, also das fand ich interessant, also auch aus dem Grund, weil ihr mal eine Sendung hattet. Was wurde denn so aus verschiedenen Spielern nach der Karriere, die vielleicht nicht ganz so spektakulär war oder verrückte Ideen hatten, so, der ist ganz auf dem Boden geblieben, der arbeitete in einer Bank, machte dann seine eigene Fastfood-Kette auf und ist dann in Florida geblieben und war dann erst Assistant Sportdirektor bei der USF heißt sie, glaube ich, University of Southern Florida, und da war er Sportdirektor und ist halt bodenständig geblieben.
Ne, ist doch herrlich.
Also auf jeden Fall.
Es gibt ja auch andere Verteidiger der Tampa Bay Buccaneers, denen ist der Sprung nach der Karriere jetzt nicht ganz so gut gelungen. Warren Sapp ist das Stichwort, aber über den sprechen wir ja auch noch. 83 bis 96 war dann wieder eine schlimme Zeit bei den Buccaneers. Da haben sie regelmäßig mehr Spiele verloren als gewonnen. Und so stellte sich dann auch 1994 ein Besitzerwechsel ein bei den Buccaneers. Malcolm Glazer hat sich diese Franchise gekauft für 192 Millionen. Malcolm Glazer kennt man auch aus dem Fußball.
Manchester United.
Genau, ja. Ist nämlich auch bei Manchester United aktiv. Der hat dann den Buccaneers einen neuen Anstrich verliehen. Und hat die Teamfarben unter anderem auch geändert von Orange-Weiß zu Rot-Schwarz und wollte einen Neuanfang symbolisieren. Dazu kam, dass die Buccaneers dann ab dieser Zeit auch kluge Entscheidungen im Draft getroffen haben. Dann kam zum Beispiel John Lynch, Safety. John Lynch kennen wir auch heute noch, GM der 49ers. Hat lange bei den Buccaneers gespielt, von 1993 bis 2003. Warren Sapp kam dann auch noch dazu, Defensive Tackle von 95 bis 2003 in Tampa. Und die 99 wird auch heutzutage nicht mehr vergeben. Aber Warren Sapp, das hatten wir auch schon mal in einem der früheren Boulevards, der ist ordentlich abgeschmiert. Der hat gut kassiert in der NFL, musste dann aber Privatinsolvenz anmelden. Der wurde offenbar falsch beraten. Hat sein Geld in Immobilien und so weiter gesteckt und schön versenkt. Tony Dungy war von 96 bis 2001 Head Coach in Tampa, dürften wir nicht unerwähnt lassen. Der war nämlich auch sehr erfolgreich. Der erste afroamerikanische Cheftrainer, der den Super Bowl gewann, das hat er später 2006 mit den Colts geschafft. Der hat die Buccaneers auch nachhaltig erfolgreich gemacht. Die ganz großen Lorbeeren hat dann aber tatsächlich John Gruden eingefahren.
Ja, den guten Tony Dungy, den hatten sie aus Minnesota geholt. Da hat er ja schon die erfolgreichste Defense der NFL und hat auch in Tampa mit den genannten Namen eine sehr, sehr gute Defense aufgebaut. Aber in den Playoffs ist er seiner Offense gescheitert. Das hat er irgendwie 2-3 Mal versucht.
Bis auf 99, da sind sie auch wieder ins NFC Championship Game vorgedrungen, haben aber wieder gegen die Rams verloren. Da waren es dann nicht die LA Rams, sondern die St. Louis Rams.
Also das war dann auch irgendwie dann ein Grund, ihn wieder rauszuschmeißen, weil dann der ganz große Wurf hat dann nicht funktioniert, weil es meistens scheinbar an der Offense nicht geklappt hat. Defense war mega, aber irgendjemand muss ja trotzdem vorne auch ein paar Punkte machen.
Sie haben John Gruden geholt, der kurz davor bei den Raiders gehen musste. Und mit John Gruden haben sie dann tatsächlich den Super Bowl gewonnen in der Saison 2002. Wobei da auch viele Stimmen sagen, dass das Team, was John Gruden von Tony Dungy übernommen hat, eigentlich so, vor allem in der Defensive, so überragend war, dass man da quasi jeden an die Seitenlinie hätte stellen können. Dass das halt auch ganz klar auch ein Verdienst von Tony Dungy war, dass die Bucks ausgerechnet gegen die Raiders im Finale dann auch triumphiert haben.
sagt man ja auch. Also das ist, dass er da rüber gekommen ist, dass sie den geholt haben. Er wusste genau, was auf der anderen Seite noch passiert. Und wenn er noch, ich weiß gar nicht, ob er auch Spieler mitgebracht hatte oder sowas, da, dass die sich natürlich dann alle in- und auswendig kennen. Und in so einem Jahr, das ist, er hat die beste Defense übernommen, die es gab. Er hat ein bisschen was an der Offense gemacht, aber die war scheinbar nicht wirklich viel, viel besser. Weil wenn man mal so sich gesehen auf die Statistiken guckt von dem Quarterback, den er hatte, der hatte übers ganze Jahr eine Quarterback-Rating von 48.
Ja.
Also von ersten.
Genau,
also,
auch kein Quarterback, der sich jetzt in die Annalen der NFL gespielt hat. Also,
also das auf jeden Fall nicht.
Das war der Pirate Bowl, so wurde es genannt. Ja. Raiders gegen die Buccaneers. 48-21 haben die Buccaneers damals gewonnen. Ich war, wie gesagt, dabei in diesem alten San Diego-Stadion. Das war auf jeden Fall ein Spektakel, was da geboten wurde. Und ich weiß noch, man darf ja dann, wenn man eine Akkreditierung hat, danach in die Kabine, so ist ja auch heutzutage noch, da war natürlich ausgelassene Stimmung.
Aber hier zu dem Super Bowl habe ich gelesen, dass da schon das erste Mal ein bisschen gedingst wurde, ein bisschen ein Skandal.
Ein Skandal? Bisschen,
ja,
ist ein im Boulevard immer herzlich willkommen.
Ja, ein Skandal, weil der gute Quarterback, der ja nicht so erfolgreich war mit seinem Quarterback-Rating, dass der wohl rund um den Super Bowl Leuten, die mit den Bällen zu tun haben, Geld geboten hat. Dass die ein bisschen an den Bällen manipulieren.
Deflategate 1.0, oder was?
Ja, würde ich fast sagen, dass das 1.0 war. Also man denkt sich nicht... Man hat das ja schon mal nachgemacht dann scheinbar. Ja. Also da gab es wohl schon mal eine Geschichte, das gab $7,500 für Leute, die irgendwie damit zu tun haben. So
aus seiner privaten Schatulle, oder?
Ja, las sich so. Das so selber und dann so irgendwie den griffiger macht, der ein bisschen Luft rauslassen und das für seine kleineren Hände oder sowas liegt gut in den Händen oder der andere, der findet das doof oder zu große Hände hat. Ja. Also da ist wohl, war wohl.
Heißt es. Ein Gerücht.
Ja,
okay.
Also,
er hat es auf jeden Fall schlauer angestellt, weil das ist ja nicht rausgekommen.
Also scheinbar nicht.
Bei Tom Brady ist das rausgekommen. bei ihm nicht. John Gruden war der bis dato jüngste Head Coach, der den Super Bowl gewonnen hat. 38 war er. Er wurde dann ein paar Jahre später von Tomlin, dem Head Coach der Steelers, abgelöst. Aber für John Gruden, auch über den haben wir schon mal einen einzelnen Boulevard gemacht. Müsstet ihr auch nochmal bitte runterscrollen. Also für John Gruden natürlich Riesengeschichte. Wurde mega gehypt, ganz klar. Super jung, neuer, dynamischer Coach. Aber sie konnten diesen dauerhaften Erfolg nicht halten.
Nee, er war, glaube ich, noch zweimal in den Playoffs mit ihnen.
2-5 und 2-7, ja.
Aber der ganz große Wurf hat nicht nochmal geklappt.
Ist dann auch rausgeflogen, 2008. Und seitdem läuft es eigentlich bei den Buccaneers auch wieder mal nicht rund. Also seitdem hatten sie schon 5 unterschiedliche Headcoaches, haben ihn ja jetzt auch vor der Saison wieder ausgetauscht. Bruce Arians ist jetzt da.
Ja.
Ist so ein bisschen unvorstellbar eigentlich, dass die Buccaneers tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit den Super Bowl gewonnen haben und das dominierende, zumindest auf der defensiven Seite, das dominierende Team der NFL waren. Ne?
Ja, also schwierig vorzustellen. Also wie gesagt, war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube, das ist heute nicht mehr vorstellbar. Also mit so einer schwachen Offense, aber so einer guten Defense, das ist, also man sagt ja immer, die Offense wins Games, Defense wins Championship. Also irgendwo muss der Spruch immer hergekommen sein. Vielleicht hat er da den Ursprung gehabt, vielleicht, weiß man nicht, aber ja, und seitdem.
Was hältst du denn von Jameis Winston? Den haben sie ja 2015 im Draft an allererster Stelle geholt. Großer, ein Mensch, der polarisiert, würde ich es mal nennen.
Ja, ein Mensch, der polarisiert. Also als Florida State-Anhänger und er ist mit Florida State Champion geworden und sowas, bin ich ein Anhänger.
Ja.
Und was ich ja immer gerne sage, ich hoffe ja, dass er nochmal erwachsen wird. Er hat ja so 2-3 Off-Field-Issues gehabt, so die nicht so schön waren oder sowas. Oder andersrum war denn, das ist alles im College gewesen. Doch außer die Uber-Geschichte, das war alles im College gewesen. Und dann munkelt man so ein bisschen, dass da also die Uni und Tallahassee, die Stadt und die Polizei da immer schön...
Den Mantel drüber.
Ne? Ja. Also ist es dann schon interessant, wenn die New York Times über sowas berichtet, ob das alles so richtig ist. Aber im Prinzip ist es so, das meiste kam halt auf, nachdem sie Champion geworden sind. Also ich bin der Meinung, wäre das nicht gewesen, dann wären sie nochmal Champion geworden, weil die einfach eigentlich zu gut waren und das hätte nochmal klappen können. Aber wie gesagt, der gute Trainer Jimbo Fischer, der damals Headcoach war, der musste sich jeden Tag vor der Presse immer wieder nur zu diesem Thema äußern. Und was ist denn nun? Und hin und her und hü und hot. Ne? Dann haben sie ihn nur einmal in einem Spiel gesperrt, nochmal wegen einer anderen Geschichte und nicht sofort rausgeschmissen, was ja normalerweise im College eigentlich üblich ist. Da weiß sie aber nicht, wer das entscheidet, ob das die Liga entscheidet oder ob das das Team entscheidet. Und sowas. Also, ja, wie gesagt, die Hoffnung war immer, ob er dann nochmal so ein bisschen erwachsen wird. Also das sind alles so eine komischen Geschichten. Jetzt ist er 5 Jahre in der Liga.
Spätestens hier im Huddle, als er dann irgendwie versucht hat, seine Mitspieler heiß zu machen und sich an den Fingern gelutscht hat und so weiter. Spätestens da hat er mich verloren, ehrlich gesagt, weil er auch so einen irren Blick hatte in dieser Szene. Glaubst du denn, dass er eine Zukunft in Tampa hat? Ist ja im letzten Vertragsjahr.
Ja, das ist eine gute Frage.
Würdest du es dir wünschen als Anhänger dieses Vereins oder hättest du Lust mal auf einen neuen Quarterback? Oder ich frage noch anders, würdest du ihm denn, weil, wie gesagt, sein Vertrag läuft aus, würdest du ihm denn so viele Millionen zahlen, damit er bleibt?
Nein. Also die Millionen auf keinen Fall zahlen, vielleicht den Vertrag nicht verlängern, vielleicht hilft ein Tapetenwechsel. Mhm. Einfach mal ein Tapetenwechsel, also mal weg aus Florida, das ist natürlich, er ist halt der Held gewesen und zieht im Prinzip nur... Das muss man überlegen, das sind 3 Stunden, also da, wo er der große Held war, an der Uni, und dann zieht er bloß 3 Stunden weg und einen Tapetenwechsel. Hm. Also mal so richtig einen Tapetenwechsel, so, keine Ahnung, nach Chicago, keine Ahnung, weil sie hier gerade einen suchen oder...
Naja, es gibt ja eine Menge Teams, die einen bräuchten.
Aber halt weit weg, so mal richtig weit weg und dann mal gucken, ob er da nochmal geerdet wird, ne, und mal das mal so richtig ihm...
Wer spielt denn im Moment auf der Quarterback-Position bei Florida State?
Oh, wer spielt denn jetzt gerade? Die haben ja auch gerade so wild hier. James Blackman ist einer, aber ist nicht gut. Dann haben sie einen Transfer gehabt, der ist jetzt in seinem letzten Jahr. Der ist auch nicht gut. Die sind
Da ist kein Nachfolger. Das wäre für dich die Krönung eigentlich. Ne?
Also da geht es auch gerade drunter und drüber. Die haben gerade den Trainer rausgeschmissen. Die müssen sich erstmal wieder neu sortieren, das Programm wieder ausrichten, so richtig ausrichten. Also da kommt keiner. Aber es gibt genug andere Quarterbacks, die da vielleicht ein bisschen reinpassen. Vielleicht nochmal besser zu Bruce Arians passen. So, aber ja, Tapetenwechsel vielleicht. Und dann mal, also ich habe die Hoffnung tatsächlich noch nie aufgegeben. Ich würde ihm nicht das Geld in den Rachen stecken. So. Ja. Und dann.
Was erwartest du denn sonst von den Buccaneers? Haben wir ja jetzt am Sonntag gewonnen gegen die Cardinals, den 3-6, meine ich.
Ja.
Also siehst du da Dinge, Spieler, die dir Hoffnung machen, dass es mal wieder positiver wird bei den Buccaneers?
Also Spieler kann ich jetzt, glaube ich, die jetzt nicht, also nicht namentlich nennen, sondern also ich gucke mir das denn dann auch immer, ich bin ja dann mehr so der Zuschauer, ich gucke mir das an, ich weiß, was sie machen und so, um was es geht. Also was sie jetzt auf jeden Fall schon mal richtig gemacht haben vor der Saison, war den Defensive Coordinator auszutauschen, den Todd Bowles, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser geworden. Die Secondary ein bisschen einfach besser machen, ja, sie muss ein bisschen besser werden, aber die haben letztes Jahr in die Secondary reingedraftet, dieses Jahr wieder, also junge Spieler, die müssen sich entwickeln, vielleicht nochmal irgendwie einen erfahrenen Veteran da irgendwie dazu holen, dass das irgendwie ein bisschen besser, die Offensive Line, die Offensive Defense Line ist ja gut, die machen ja ordentlich Druck und ja, das, ich glaube, das Passspiel ist halt so ein bisschen, da sind sie anfällig, sehr anfällig, das Laufspiel verbessern, was ja jetzt gegen die Cardinals relativ gut war. Mhm. Also Mr. Jones hat einen Touchdown gemacht und Peyton Barber ist gelaufen für einen Touchdown und sie haben sie viel im Passspiel eingebunden und eingesetzt, also das war ziemlich gut. Und ansonsten ist das Passspiel, du hast mit Mike Evans und Chris Godwin, das war letzte Woche auch ein Bild im Internet hier, die Top 5 Receiver. Mhm. Evans auf 2, Godwin auf 4, glaube ich. Also
das Material ist da, ja.
Ja, kann ja nicht so schlecht sein.
Nur jemanden, der sie regelmäßig auch gut bedient.
Gut bedient und die eigenen Fehler abstellt. Ja. So wie gegen die war in, ich hatte nochmal geguckt, nochmal die Highlights von dem. Ich hatte mich ja gefreut auf das London-Spiel, war ja schön auf den Nachmittag, ne? Und mal ein ganzes Spiel und irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwann geweint, ne? Und mit dem Kopf geschüttelt, das kann doch bitte nicht sein, weil was machst du denn da?
Ganz dramatisch,
ja. Ganz dramatisch. Und gestern, also, oder ja, das Cardinals-Spiel auch, nur Statistiken, weil wir ein anderes Spiel laufen hatten, ja, geguckt und dann guckst du, es steht 3-0, wieso das denn, ne? Und dann nach gefühlten 2 Minuten, 3 Würfe, 1 Interception.
Was ja auch tragisch ist in der Geschichte der Buccaneers ist, dass sie 2 Riesenstars in der Historie der NFL sich haben durch die Lappen gehen lassen. Das eine ist Steve Young, der ja dann mit den 49ers den Super Bowl gewonnen hat und in die Fußstapfen von Joe Montana in San Francisco getreten ist. Der hat nämlich tatsächlich 85 und 86 für Tampa gespielt.
Ja.
Dann hat Tampa aber 1987 an Position 1 Winnie Testaverde, einen anderen Quarterback, gedraftet. Und dann hatten sie keine Verwendung mehr für Steve Young und haben ihn im Tausch für 2 Draftpicks und ich glaube 1 Million Dollar Prämie an die 49ers abgegeben. Also stell dir mal vor, der wäre, ist alles hypothetisch, ob er dann auch so geglänzt hätte in der Folge bei den Buccaneers, wie er es dann am Ende bei den 49ers gemacht hat. Aber das wäre natürlich schon mal ein riesen Franchise-Quarterback gewesen, den sie auch schon in ihren Reihen hatten. So ein bisschen wie mit Brett Favre bei den Falcons, der dann verjagt wurde und zu den Packers gegangen ist.
Ja. Stand findet man im Internet über der Überschrift Spieler bei den Buccaneers. Schlecht, gar nicht gespielt, woanders den Durchbruch.
Ja.
Steve Young, Bo Jackson habe ich. Und
Bo
dann,
Jackson, ja.
Ja, und Winnie Testaverde habe ich auch noch. Der zwar dann irgendwie, da ist die einzig interessante Statistik, als der Starting Quarterback mit den meisten Niederlagen seiner Karriere. Also ich weiß nicht, ob das nur wirklich gut ist, aber, aber habe ich gelesen, dass der, aber ja, steht unter der Überschrift.
Also er weiß es natürlich irgendwie, ne, keine Ahnung, aber er hat hat natürlich von Montana wahrscheinlich auch eine Menge gelernt bei den 49ers. Und Bo Jackson habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil den haben die Buccaneers 1986 an allererste Stelle des Drafts ausgewählt, aber der hat halt gesagt, ich will auch Baseball spielen,
genau, Baseball-Geschichte,
sonst komme ich nicht zu euch. Das haben die Buccaneers ihm verboten und deswegen ist er dann nicht zu denen gegangen, ist dann erstmal zu den Kansas City Royals gegangen in der MLB und dann haben ihn die Los Angeles Raiders 87 ausgewählt oder geholt und die haben ihm erlaubt, auch zeitgleich noch Baseball zu spielen. Also eine Chance auf den, ein super Running Back hatten sie auch. Also da wäre die Geschichte der Buccaneers vielleicht ganz anders heutzutage.
Dann wäre die Geschichte ganz anders.
Weil die hätten auch zeitgleich zusammen gespielt. Steve Young und also hätten sie ihn nicht abgegeben, Steve Young und Bo Jackson, dann hättest du einen überragenden Quarterback, einen überragenden Running Back, dann würde die Geschichte der Buccaneers ganz anders aussehen.
Ja, und die Defense war eh schon immer gut, also das wäre dann das Richtige gewesen. Da fällt mir noch eine interessante Statistik, dass die Buccaneers wohl noch nie einen gedrafteten Quarterback einen Folgevertrag gegeben haben.
Ja, das würde ja dann gegen Jameis Winston sprechen.
Ja, das würde auf jeden Fall schon mal gegen ihn sprechen, ja.
Ist ja auch dramatisch, ne? Also, dass es das dann tatsächlich noch nicht gab.
Also scheinbar nicht. Also habe ich auch, die Woche war irgendwo auch so ein Bild irgendwo und dann war ich auch ein bisschen überrascht. Aha, oh. Naja, das sieht ja dann erstmal nicht so gut aus, ja.
Raymond James Stadium, auch sehr besonders, mit dem Piratenschiff integriert. Warst du schon mal da?
Nein.
Willst du nochmal hin, Bucketlist?
Bestimmt. Also da wir ja nur gerne mal nach Florida in Urlaub fahren, mal gucken. Das ist, wie gesagt, im Zusammenhang. Also ja, wir sind auf die Idee gekommen, mal College und NFL mal miteinander zu verbinden, liegt ja auch nicht weit auseinander. So, das sind, glaube ich, 3 Stunden Autofahrt oder sowas. Kann man mal machen. Also Samstag das eine, Sonntag das andere. Also wenn man das gut getaktet kriegt.
Ist auch eine ganz coole Stadt. Also wir waren zu NFL-Europe-Zeiten immer so im Februar da Spring Break.
Ja.
Das hat schon Spaß gebracht, dann in Tampa unterwegs zu sein. Wie heißt denn dieser District nochmal? Das ist nicht das Gaslamp District wie in San Diego, sondern ich komme nicht drauf. Das hat auch irgendeinen Namen in Tampa. Das war schon immer spaßig. Also hast du noch mal vor?
Ja, ich denke schon. Also das ist irgendwie, bietet sich ja an. Für so ein Wochenende, wenn man eh gerne hinfährt und sowas, dann sollte man das wirklich mal verbinden.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, Buccaneers oder Bills? Du kannst jetzt nicht Bills sagen eigentlich.
Nee, eigentlich kann ich jetzt nicht Bills sagen. Also das nicht. Also denn, da würde ich ja fast wieder davon sagen, das kommt drauf an, wo wir in Urlaub hinfahren wollen und ob Florida State in der Nähe spielt. Ja. Also wir planen ja unsere Urlaube, sage ich mal ganz vorsichtig, immer um irgendein Spiel. Und wir haben auch immer schon mal geguckt, ob wir mal ein Auswärtsspiel. Wir waren ja schon mal in Boston gewesen.
Ja.
Boston ist eine schicke Stadt. Die spielen zufällig da. Ne? Dann lass uns da hinfahren. Also
gut. Die XFL, über die müssten wir auch noch mal kurz sprechen, weil die Buccaneers bekommen Konkurrenz durch die Tampa Bay Vipers.
Ja.
Die XFL beginnt ja an dem Samstag nach dem Super Bowl, also am 8. Februar, meine ich. Und die spielen auch im Raymond James Stadion. Meinst du, die machen den Buccaneers Konkurrenz, so eine neue Entertainment-Liga? Und wenn die Vipers vielleicht auch sportlich ein bisschen erfolgreicher sind als die Buccaneers, oder kannst du dir das nicht vorstellen? Hast du denn Bock auf die XFL?
Habe ich Bock. Also ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie jetzt mit der anderen Liga, die es jetzt schon nicht wieder gibt. Man ist dann interessant und man guckt das auf jeden Fall mal. Man guckt dann mal so durch, wer denn da so spielt. und sowas, da landen ja dann doch, glaube ich, eine ganze Menge College-Spieler, die es halt, ich sag mal, nicht in die NFL, aber sich immer noch mal präsentieren wollen oder sowas. Guckt man vielleicht mal, was die da so reißen und ob die Konkurrenz machen. Oh ja, ich sag mal, es hängt so ein bisschen davon ab hier. Ich sag jetzt mal, als Tampa Bay oder Football-Fan in Tampa Bay, dann ist die Saison wann zu Ende? In 4 Wochen? Nee, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Na doch, 6 Wochen.
Na ja, kurz ja, vor, 6 Wochen ist Weihnachten. Ja.
So, und dann ist Weihnachten und dann ist Playoffs und sowas und im Februar kommt schon wieder was Neues. Schön Wetter ist ja auch meistens, also es lohnt sich ja dann rauszugehen. Warum sollte man da nicht hingehen? Ja. Also, und dann mal gucken, wie das Entertainment ist, was die neue Dings bringt, die neue Liga, ob sich das bewährt. Dann sollte man vielleicht vorsichtig sein oder halt mal gucken, was sich Bruce Arians so ausdenkt und sein Front Office und seine Coaches. Mal gucken.
Wobei, du bist ja ein leidgeprüfter Fan.
Ja.
Erfolg ist dir jetzt erstrangig nicht so wichtig, offenbar.
Nee, also das kommt aber eher daher, weil ich gucken will, wie sich die Leute entwickeln. Also bei Florida State ist es ein bisschen anders. Da schüttle ich dann auch schon mal den Kopf und freue mich darüber, wenn sie gewinnen. Und da springen dann da auch mal zu Hause im Dreieck vor Freude. Und das andere ist, glaube ich, dann doch mal, ich gucke, wie sich die Spieler entwickeln und ansonsten verfolge ich ja die NFL. Ich lasse mich davon entertainen und finde das gut und freue mich auf den Super Bowl und gucke auch gerne mal sonntags bis spät in die Nacht, um dann mal einfach alles mitzukriegen. Also.
Ja gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was für dich die Faszination Tampa ausmacht oder was du auf jeden Fall rund um diese Franchise noch unterbringen möchtest?
Also ja, da fällt mir doch tatsächlich noch was ein, weil ich es nochmal nachgelesen habe und sowas. Der gute Roberto Aguayo. Also, das Kicker. Ist Kicker. Der Kicker wurde gedraftet in der 2. Runde.
Sehr früh, ja.
Sehr, sehr früh. Und wissen wir alle, dass der... Wir fanden das immer sehr witzig oder sowas. Erstmal die Frage, warum draftet man einen Kicker in der 2. Runde und sowas. Und wie hat er sich entwickelt? Das ging ja nun richtig mal nach hinten los. Und es gab das letzte Jahr mal ein lange Zeitungsbericht über ihn, mit ihm, woran es denn gescheitert ist. Also, ist denn doch
er
mal...
Er hat sich selbst geäußert oder haben sich andere über ihn geäußert?
Nee, das hat er selber gemacht. Also, und dann im Prinzip mal so ein bisschen, also der Absprung vom College in die Liga, also in die Profiliga rein. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit Winston genau das Gleiche. In Tallahassee war er der große Held für alle und für jeden. Ne? Mhm. Und dann wechselst du, ich glaube, ich sage es immer ganz blöd, du machst das Abi fertig und bist auf deiner Schule der tollste und wichtigste Menschen, den es gibt an dieser Schule. Ne? Und fängst dann einen Bankjob an und dann stehen auf einmal Leute vor dir und du versuchst witzig zu sein. Und du denkst, sag mal, spinnst du? Sag mal, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja. So ungefähr. Ne? Ich glaube, das ist bei Winston so angekommen. Ne? Und der gute Roberto ist mit dem Druck nicht klargekommen. Da steht drinnen so ungefähr, das erste kommt zur Pressekonferenz, sage ich mal, da stehen da 5 Leute vor ihm und jeder einzelne von ihm fragt, sag mal, bist du diesen Pick eigentlich wert?
Mhm.
So, also das ging sofort auf den Dings, ne, sofort an die Seele und ans Wohlbefinden und sowas alles.
Ja.
Kriegt als 2. Runden-Pick hat er 1,5 Millionen gekriegt, so mal ein Signing-Bonus.
Ja.
Und so, da war der erste Druck schon mal da. Denn seine Mitspieler haben dann immer gesagt, hier, Mensch, Roberto, du bist das doch, du hast das doch drauf, ne?
Ja.
Du machst das schon, kein Problem, ne? wir lassen dich mal machen und sowas. Und mit all diesem, die sagen, so ist er nicht klargekommen. Dann haben sie geschrieben, er hat versucht, nochmal an seiner Technik zu arbeiten, also sein Skill irgendwie zu verbessern, dass es einfacher wird, dass er weiterschießt, dass es nicht so wehtut, keine Ahnung, was irgendwie sowas. Das hat halt nicht funktioniert, wissen wir alle, dass das nicht so gut war und das hat ihn dann irgendwann runtergerissen.
Der ist ja auch nicht mehr in der Liga, ne? Der hat, ich glaube, noch bei einem anderen Verein zumindest, ich weiß jetzt aber auch gar nicht bei welchem
Team. Der war in Chicago, war er nochmal gewesen zum Dings hier, zum Vorschießen oder sowas.
Probetraining.
Und das letzte, wo er war dann bei den Chargers, da war er auch.
So, weißt du, was da, also stand das in diesem Artikel auch drin, was er heutzutage macht? Also ob der irgendwie einen neuen Job gefunden hat oder ob er jetzt einfach nur durchhängt?
Also was er auf jeden Fall hatte, der hat auf jeden Fall schwer mit Depressionen zu kämpfen. Das hat er auf jeden Fall gehabt. Also da hat er ihn dann auch mit seiner Freundin zusammen, die er dann auch irgendwie geheiratet hat. Also da ist er dann wieder rausgekommen und letzter Stand ist, dass er wohl, also trainieren tut er auch noch. Man folgt ja dann solchen Leuten bei Instagram oder sowas und alle Nase lang kommt er dann mal wieder beim Training ist und XFL.
Ach echt?
Ja, XFL, da ist er noch nirgends runtergekommen, aber ich habe gelesen, dass der wohl einige Teams noch Kicker suchen und brauchen. Mhm. Also, nee, er sagt auch, er hat sich und seine sportliche Karriere noch nicht aufgegeben, er will noch nicht am Schreibtisch sitzen, so hat er es geschrieben.
Okay, er ist ja auch noch nicht alt, ne? Wann war der Draft? Das ist jetzt noch nicht so lange her.
Das ist 3 Jahre her, 4 Jahre her.
Länger nicht.
Und wie gesagt, also fand ich dann in dem Zusammenhang wie sie halt mit der Vorgeschichte, also mit der gucken, wie sich die Spieler entwickeln oder sowas, wenn die vom College kommen. Fand ich interessant. Und weil durch diesen ewig langen Zeitungsbericht, also das war...
Ja, hat man dem Jungen keinen Gefallen mitgetan, dass er so früh gedraftet wurde.
Genau, so früh gedraftet.
Also er hat natürlich irgendwie einen hohen Signing-Bonus bekommen, besser als jetzt in der 5. oder 6. Runde, keine Frage. Ist ein bisschen, wenn er schlau anlegt, hat er zumindest ein bisschen was davon, aber die Bürde war zu groß.
Auf jeden Fall.
Aguayo. Ja. Genau. Wir haben auch, Entschuldigung, auch in der Footballerei immer mal einen Witz über dich gemacht.
Und ich kann, glaube ich, schon mal sagen, dass dein Bruder wird auch nicht in der NFL spielen.
Er ist, nämlich, ist jetzt gerade am College?
Ja, er ist Kicker bei Florida State, aber das ist, also der, dem, die haben ja, also er hat ja nur einen Bruder und sowas.
Wie ist der, Sergio, oder?
Nee, warte, Roberto und Ricky.
Ricky?
Ricky Aguayo und Roberto Aguayo. Aber der hat dies ja auch so dermaßen abgebaut, also da keine Chance.
Wird auch nichts, Was haben denn die für Wurzeln? Sind das Mexikaner, oder?
Oh, das
klingt
ist,
so.
Weiß ich gar nicht, so genau. Ja. Aber Papa hat die, glaube ich, immer auf dem Sportplatz gesehen und schießt. Und jetzt, also... Ja. Kommt so ein bisschen daher, aber der wird es auch nicht werden. Und Roberto, mal gucken. Ob er es nochmal packt in die XFL. Aufgeben hat er sich noch nicht.
Ja, wäre geil.
Also ich drücke ihm die Daumen.
Wäre geil. Wenn ihr meint, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen, ihr macht eine Folge über die Faszination Buccaneers und sprecht darüber nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann stellen wir uns Schämen in die Ecke und geloben Besserung. Dasselbe gilt, wenn ihr Wünsche habt, rund um den NFL-Boulevard thematisch, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Cool, dass du da warst, Christian. Hat mich sehr gefreut.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich wünsche dir und dieser Franchise wieder mehr Erfolg. Ich mag die Buccaneers irgendwie auch. Ja. Okay. Damals ging das alles los mit dieser NFL.
Damals, ja.
Super, vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Rest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Oh, he's dead. Oh, he's dead.